Herzlich willkommen zu Folge 116 vom Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind und dies ist wieder eine Farbfolge, eine sogenannte. Ich freue mich sehr, dass du hier bist bei dieser Folge über Sienna gebrannt und natürlich auch anverwandte Themen. Du kennst es ja, ich recherchiere mal ganz gern ein bisschen was zur Geschichte und zur Kultur. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Neuigkeiten, über die ich dich auch nicht im Dunkeln lassen möchte. Deswegen gibt es in dieser Folge einiges mehr als Sienna gebrannt. Gleich zu Beginn möchte ich den Unterstützern dieses Podcasts auf Patreon danken. Vielen Dank, dass ihr monatlich immer für mich da seid und den Podcast mit einer kleinen Gabe ungefähr im Wert eines kleinen Kaffees in Lüneburg unterstützt. Das freut mich total. Und mit dieser Unterstützung habe ich dann die Möglichkeit, die Farbtöne, die ich dann immer mal zusätzlich noch kaufe, um Farben zu vergleichen, zu kaufen. Und deswegen finde ich das richtig, richtig super. Vielen Dank. Wenn dich das interessiert, den Podcast zu unterstützen, wenn du ihn gut findest, dann schau doch mal rüber zu Patreon. Da findest du das Profil Antje Gillind Malerei. Und wenn du neue Unterstützerin oder neuer Unterstützer wirst, kannst du dir eine Farbe aussuchen. Ich werde mal die Farben, die jetzt noch übrig sind, hochladen und dort reinstellen auf die Seite. Dann kannst du mal gucken, vielleicht ist da ja eine dabei, die du gern mal besprochen hättest hier. Mache ich gern. Ich habe am Ende der letzten Folge so ganz salopp erklärt, dass es diesmal um Sienna gebrannt gehen wird. Das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Es hat zwei Gründe, die mir beide in dem Moment zum Glück gerade eingefallen sind. Deswegen geht es diese Woche um Sienna gebrannt. Eine ganz, ganz wichtige Farbe ist das. Und ich freue mich, dass wir endlich dabei sind. Ich habe sie nicht gezogen, wie ich das sonst immer mache, sondern einfach festgelegt, aber nichtsdestotrotz. Also Sienna gebrannt, übrigens ganz interessant, auf Deutsch mit einem N geschrieben, nach der Stadt Siena in Italien, auf Englisch aber mit zwei N geschrieben. Und das hat für mich jetzt auch erklärt, warum ich da immer so verwirrt bin bei der Schreibweise. Es gibt tatsächlich beide und kein Wunder, dass man nicht genau weiß, wie man es schreibt, also auf Deutsch mit einem N. Und das gebrannt bezieht sich auf einen chemischen Prozess, der diesen Farbton erzeugt. Schon mal vorweggenommen, werde ich aber gleich alles darlegen. Also der Farbname ist Sienna gebrannt, unter dem Namen kenne ich die Farbe auch. Ich habe jetzt bei meiner Recherche geguckt, was gibt es denn alles für Varianten dazu. Und ich habe nur eine Farbe gefunden, die einen etwas anderen Farbnamen besitzt. Und das ist Blue Ridge Burnt Sienna von Roman Schmal. Also das ist das Sienna gebrannt aus den Blue Ridge Mountains in den USA. Das geht darauf zurück, dass es dort eben die farbige Erde gibt, aus der genau diese Farbe hergestellt ist. Und deswegen kann man genauso gut sagen, das ist nicht einfach nur Burnt Sienna Nummer 1 oder so, sondern Blue Ridge Burnt Sienna. Es gibt nämlich auch noch ein anderes Sienna bei Roman Schmal. Ansonsten heißt es eigentlich immer Sienna gebrannt oder Burnt Sienna. Und nun ist es so, dass die Marketingbezeichnung für Erdfarben, so wie Sienna gebrannt oder Sienna Natur, Umbra gebrannt, Umbra Natur oder Ockergelb oder Venezianisch Rot, nicht genau für bestimmte Pigmente stehen, sondern eher für traditionelle Farben, die eine tiefe Geschichte haben. Bei Ultramarinblau oder Smaragdgrün ist es ein bisschen was anderes. Da kann man sofort so ein Istgleich im Prinzip zwischen den Farbnamen und die Pigmentnummer setzen. Das geht bei den Erdfarben wie Sienna gebrannt nicht. Darauf stellte auch meine etwas vage Ankündigung am Ende der letzten Folge ab, dass ich diesmal über Sienna gebrannt im Speziellen und aber auch von farbigen Erden sprechen möchte, im Allgemeinen. Letztlich kann man das eine von dem anderen nicht trennen und es gibt eben auch nicht nur das eine Sienna gebrannt mit der einen Pigmentnummer. Also ich habe mich daran jetzt langsam gewöhnt, aber als ich anfing, diese Folgen zu recherchieren, da war ich darüber immer erstaunt. Ich stelle fest, dass es jetzt nicht mehr ganz so ist. Es gibt lediglich ein Siena gebrannt mit einem etwas anderen Namen, was auch eine ungewöhnliche Pigmentnummer hat oder einen Pigmentnamen. Und zwar ist es Chinakridon Siena gebrannt. Das gibt es bei Roman Schmal. Und das ist direkt ein orangenes Pigment. Es ist PO48. Ist eigentlich ganz ungewöhnlich. Also ich sag dir mal, wie das bei mir jetzt war, als ich angefangen habe zu recherchieren. Ich benutze in letzter Zeit häufiger ChatGPT und ich glaube, ich habe ChatGPT nach der Pigmentnummer für Siena gebrannt gefragt. Hat mir gleich erstmal die falsche Pigmentnummer genannt, nämlich PR102. Dann habe ich herausgefunden, dass PR101, also das rote Pigment 101, tatsächlich in einigen Siena gebrannt enthalten ist. Und zwar zum Beispiel bei Winsor & Newton. Und das ist das Siena gebrannt, das ich seit Jahren nutze. Aber es gibt viele andere Pigmente, die in Siena gebrannt enthalten sind. Es gibt zum Beispiel bei Schminke die Mischung aus PR101, also genau diesem roten, schön leuchtenden Eisenoxidpigment, und PBK9, einem schwarzen Pigment. Und weil ich letztes Jahr im September bei dem Workshop mit Chesh Faree so viel Sienna gebrannt verbraucht habe, dass ich auffüllen musste, habe ich die gesponserten Tuben benutzt, die dort in dem Atelier waren. Und die waren von Schminke. Und tatsächlich habe ich deswegen in meiner Palette jetzt das von Schminke und nicht von Winsor & Newton. Also in einer der Paletten, genau, die ich jetzt gerade anschaue, das ist für dich nicht so aufschlussreich, aber in der Palette, die ich am häufigsten benutze für unterwegs malen, ist jetzt das von Schminke enthalten. Du weißt, wenn du schon ein paar von den Farbfolgen gehört hast, dass ich das deswegen erwähne, weil die bei jedem Farbhersteller anders aussehen. Also es gibt eine tradierte Vorstellung, wie Sienna gebrannt auszusehen hat. Und jeder Farbhersteller nähert sich dieser Vorstellung so ein bisschen an. Aber das von Winsor & Newton und das von Schminke sehen ganz anders aus. Dann ist in diesem von Roman Schmal in dem Blue Ridgeburn Sienna wieder ein anderes Pigment enthalten. Und das ist PBR7, also ein braunes Pigment mit der Nummer 7. Dasselbe ist auch in Sennelier, bei Sennelier in Siena gebrannt enthalten und ich habe festgestellt, dass das tatsächlich das allerhäufigste Erdpigment ist, das in sehr, sehr vielen Erdfarben enthalten ist. Und ich würde daher in Zukunft, jetzt wo ich das weiß, immer eher erwarten, dass ein Siena gebrannt PBR7 enthält als irgendetwas anderes. Wobei ich jetzt natürlich auch weiß, dass andere Pigmente enthalten sind. Bei Miello zum Beispiel, total verrückt, drei Pigmente. Ein braunes, ein rotes und ein gelbes. Also PBR25, PR112 und PY150. Das ist das von unserem wunderschönen Nickel-Azurgelb, Lasurgelb bei Schminke. An dieser Stelle schon mal kurze Zusammenfassung. PBR7 ist das häufigste Erdpigment, wird für Sienna gebrannt und auch für Umbra gebrannt häufig benutzt. So, dann kommen wir mal zur chemischen Formel oder Bezeichnung. Manchmal ist das ja ganz interessant, weil sich dann etwas über die Gruppe, zu der die Pigmente chemisch betrachtet gehören, sagen lässt, also bei den Chinakridonen zum Beispiel. Das ist hier nicht der Fall. Aber alle natürlichen Erdfarben bestehen aus Eisenoxiden und die meisten dieser Eisenoxide oder viele dieser Eisenoxide sind PBR7. Die Quelle, die ich hier zitiere, hat tatsächlich gesagt, alle sind PBR7, aber das stimmt nicht. Es gibt auch Eisenoxide, die andere Pigmentnummern tragen. Die Sache bei diesen Eisenoxiden ist, dass sie verschiedene Farben haben, darunter Erdgelb, Erdorange, Erdrot, Braun oder Schwarz. Und das ist interessant, dass eine chemische Substanz, PbR7 jetzt, so viele unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Es ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Da wäre zuerst einmal die Menge an Mangan-, Aluminium- oder Siliziumspuren im Pigment, die Größe der Pigmentteilchen und ein anderer Faktor ist noch, ob das Pigment nun in seiner hydratisierten Form vorliegt, also Wasser im Eisenoxidkristall noch enthalten ist, oder ob es schon in einer Brennerei oder einem Gießereiofen kalziniert, also quasi geröstet wurde. Dadurch wird das Wasser ausgetrieben und dann entstehen die Farben, die den Zusatz gebrannt tragen. Und der Unterschied ist jetzt ungefähr so, du musst dir vorstellen, du gehst an einem Fluss entlang und findest an der Böschung, da kann man häufig das Erdprofil so gut sehen, findest an der Böschung eben eine farbige Erde. Und du nimmst sie mit und machst damit etwas, weil dir klar ist, mit einer farbigen Erde kann ich ja irgendwie malen. Das kannst du machen, dann hast du eine Erdfarbe Natur. Wenn du sie mitnimmst und erstmal röstest, sich dadurch die Farbe etwas verändert, dann hast du Erdfarbe gebrannt. So. Oder kalziniert ist sie dann. Und das bedeutet, dass zwei mit PbR7 hergestellte Farben sehr unterschiedlich aussehen können. Und jede Farbe, die PbR7 enthält, kann in Wirklichkeit unterschiedliche Ausprägungen von PbR7, und zwar 2, 3 oder 4 Eisenoxidpigmente enthalten. Also weil die Erde an den Fundorten unterschiedlich gefärbt war und weil sie dann unterschiedlich behandelt wurde. Und dann kommt es halt zustande, dass du dich für Pigmentnummern interessierst und bei den Erdfarben, die bei den Herstellern, das alles überfliegst und feststellst, dass die alle dasselbe Pigment enthalten oder viele zumindest und du dann überhaupt nicht so richtig weißt, was du damit jetzt anfangen sollst. Und das ist mir bei Roman Schmal aufgefallen, dem polnischen Farbhersteller, der hat sehr viele Erdtöne und sie sind alle aus wirklichen Erden hergestellt und nicht synthetisch und PbR7 ist das häufigste Pigment, das er verwendet. Und das kenne ich so von den synthetischen Pigmenten, die mir bisher in der Recherche über den Weg gelaufen sind, nicht. Da wird eine andere Farbe immer durch andere Pigmentmischungen erzielt und nicht mit einer Mischung von verschiedenen Varianten desselben Pigments. Das ist schon ganz interessant mit den farbigen Erden. So, jetzt sage ich etwas, was ich gleich zu Beginn eigentlich hätte sagen sollen. Wie sieht denn Sienna gebrannt aus? Ich habe das nicht unterschlagen, weil ich dachte, das weißt du sicherlich. Wobei es wahrscheinlich ist, dass du es sowieso weißt, sondern ich habe es vergessen. Also Sienna gebrannt ist ein Erdton, der an der Grenze zwischen Orange und Braun sich befindet. Im trockenen Zustand ist Sienna gebrannt sehr dunkel. Und wenn man es anlöst mit Wasser und in Lösung bringt, offenbart es einen ja so terrakottafarbenen Grundton, gerade in Verdünnung aufgetragen, hat es so was wirklich Schönes, warm-orange-braunes. Und Sienna gebrannt ist deswegen schon alleine in reiner Form aufgetragen, eigentlich ein sehr schöner Farbton. Aber für die meisten braunen Bereiche in einem Bild, in einem Landschaftsbild zum Beispiel, ist es wohl etwas zu warm. Manche Sienna-Gebrannt-Varianten und für Orange-Bereiche ist es etwas zu braun. Also es ist wirklich ein Ton, der zum Mischen wunderbar geeignet ist. Was die Eigenschaften von Sienna-Gebrannt angeht, kann ich eigentlich keine verallgemeinernden Auskünfte geben. Und das hat damit zu tun, dass die Erden, die das Ausgangsmaterial für Sienna-Gebrannt bilden, auf so vielfältige Weisen behandelt werden können, bevor die Farbe in die Tube kommt, dass sich da nichts festlegen lässt. Also Sienna gebrannt kann deckend oder halbblasierend sein, kann das Papier sofort stark einfärben oder auch nicht, kann im Erscheinungsbild etwas trüb sein. Also der Farbton an sich kann so ein bisschen stumpf und leblos wirken, aber er kann auch sehr lebhaft und fast wie so ein bisschen feurig und mit einer gewissen Tiefe sein. Und die Farbe ist letztlich manchmal mitteldunkel und andere Male wiederum dann sehr dunkel. Also da gibt es ein ziemlich großes Feld. Was man über alle Sienna-Gebrannt-Varianten sagen kann, ist, dass das eine chemisch sehr stabile Farbe ist. Das trifft für alle Erdtöne zu, die nicht mit anderen Farben reagiert. Das heißt, es macht Sienna-Gebrannt zu einer verlässlichen Farbe, die auch für Archivzwecke natürlich dann zu empfehlen ist. Sie ist extrem lichtecht. Darf man auch nicht unterschlagen. Es gibt Gegenden mit großen natürlichen Vorkommen von farbigen Erden. Die möchte ich dir jetzt mal nennen. Zuallererst wäre da Italien zu nennen. In der Toskana, in der Region, gibt es viele farbige Erden. Sie ist dafür sogar berühmt, für die Ockergruben. Und insbesondere in der Gegend um Siena werden verschiedene farbige Erden abgebaut. Der sogenannte Siena Ocker, der ist rot und gelb, ist tatsächlich weltbekannt. Und auch die umbrische Erde aus der Region Umbrien ist weltbekannt, ist ein dunkelbraunes bis schwarzes Pigment. Dann gibt es nennenswerte Vorkommen in Frankreich. In Roussillon ist da eine Region in Südfrankreich in der Provence, die ist bekannt für ihre beeindruckenden Ockerbrüche. Die Ocker von Roussillon sind rot, gelb und orange und das Vorkommen ist sehr groß und es gibt auch an anderen Orten in der Provence weitere Vorkommen von Ocker. In Spanien gibt es in Andalusien bedeutende Vorkommen von roten, gelben und braunen Erden, die seit Jahrhunderten als Pigmente genutzt werden. Und auch in den USA, ich habe ja schon die Blue Ridge Mountains erwähnt, in Georgia, in der Region um die Stadt Saundersville, gibt es weiße und cremefarbene Kaoline, aber es gibt auch farbige Erden. Kaoline, braucht man die nicht für Porzellan? Ich bin mir da gerade nicht sicher. In Virginia, in den Appalachen, gibt es eine große Menge von Erden. Da werde ich gleich noch mehr zu sagen, von farbigen Erden. Und im Südwesten, in Arizona und Utah, das weißt du ja selbst, weil diese Bilder haben wir, glaube ich, alle sofort vor unserem inneren Auge, die von den Tafelbergen im Death Valley und Monument Valley. Das sind doch diese roten Berge. Oder im Grand Canyon. Rot. Das sind alles Erden, die viel Eisenoxid enthalten. Jedenfalls gibt es auch in Deutschland farbige Erden, besonders in Bayern, in der Gegend um die Stadt Ochsenfurt. Da gibt es bedeutende Vorkommen von Ocker, also eher so gelb. Und in Thüringen findet man verschiedene Eisenoxide und Ocker. Zypern weist reiche Vorkommen an roten und gelben Erden auf, die aus vulkanischem Gestein stammen. Und zwar befinden die sich im Trodosgebirge. Das ist mich bestimmt falsch ausgesprochen, aber es ist in Zypern. Dann Australien, das liegt ja auch auf der Hand. Der, heißt er nicht Ayers Rock, dieser große Stein, heißt der Uluru. Du weißt schon, ich möchte nicht den englischen Namen der Kolonialherren benutzen, sondern lieber den indigenen. Den habe ich aber nicht so parat. Der ist ja auch rot. Also, was ich rausgefunden habe, ist, dass in Westaustralien, in den Regionen rund um die Great Sandy Desert, eben auch ganz bedeutende Vorkommen von roten und gelben Erden zu finden sind. Und ich glaube, dass da auch dieser große Felsen ist. Und auch im Northern Territory benutzen die Aborigines schon seit Jahrtausenden die ockergelben Erden, die es dort gibt. China hat in der Provinz Gansu und Shaanxi, nicht so französisch aussprechen, reiche Vorkommen von farbigen Erden und auch in Rajasthan in Indien und im Atlasgebirge in Marokko gibt es bedeutende Vorkommen von roten und gelben Ockern. Es ist nun so, dass du tatsächlich Karten finden kannst, die die Erdfarben zeigen. Ich habe da in den USA neulich so eine Karte gesucht und auch sehr schnell gefunden. Und da war die gesamte USA drauf und die war halt gefärbt mit farbigen Flecken in den unterschiedlichen Regionen. Und wenn man jetzt so eine Weltkarte hat, dann hat man nicht so einen Flickenteppich, wie ich das jetzt auf Größe der USA gesehen habe, wo manche farbigen Erdvorkommen wirklich sehr, sehr klein waren, sondern dann würdest du halt diese großen Vorkommen, die ich jetzt hier genannt habe, tatsächlich als nennenswerten Fleck sehen können auf der Weltkarte, weil die tatsächlich so groß sind. Und wenn du dann immer mehr hineinzoomst in die Region, dann wird es wieder eher so ein Flickenteppich. Wobei in Deutschland gibt es wahrscheinlich außerhalb von Bayern und Thüringen wirklich nicht viele roten Erden oder solche orangenen, gelben. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Also da kann man im Prinzip, je nachdem, wo man so im Urlaub unterwegs ist, mal selber mit der Nase auf dem Boden durch die Gegend laufen und sich ein bisschen Inspiration von so einer Karte holen und dann eine farbige Erde finden. Wenn wir die in Aquarellfarben benutzen, die farbigen Erden, beziehungsweise wenn wir Aquarellfarben benutzen, die von ihnen inspiriert sind, sind sie zuweilen synthetisch hergestellt. Also Möglichkeiten zur synthetischen Herstellung von Erdpigmenten sind schon lange bekannt, mindestens seit dem 15. Jahrhundert. Und seit dem 19. Jahrhundert gibt es die Produktion in großem Maßstab für Künstlerfarben, so dass man heutzutage nicht davon ausgehen kann, dass jede Erdfarbe im Bereich Aquarellfarbe wirklich auch auf einem natürlichen Erdpigment beruht. Die reinsten und feinsten Oxide werden durch die Ausfällung und Hydrolyse von Eisensalzlösungen hergestellt in diesem synthetischen Prozess. Und der Farbton und die Farbstärke werden dann durch Hydratation, Partikelgröße und das Vorhandensein von Zusätzen wie Mangan beeinflusst. Da die Herstellungsverfahren für Eisenoxidpigmente genau gesteuert werden können, sind die modernen synthetischen Versionen in der Regel viel, viel reiner, haben kleinere Teilchengrößen und höhere Farbstärken. Und sie sind undurchsichtiger als die natürlichen Eisenoxide desselben Typs. Das heißt, sie sind deckender im Prinzip. Außerdem können sie so gemischt werden, maschinell, dass eben genau zu jedem Gelb-, Orange-, Rot- oder Braunton das richtige Pigment gefunden wird und man sehr schnell das Zielergebnis, also das Farbziel erreichen kann. Einige bekannte Erdtöne, die so hergestellt werden, sind venezianisch rot, englisch rot, indisch rot und die beruhen auf dem synthetischen PR101, was ich eingangs schon erwähnt habe, aber auch alle Farben, die ursprünglich aus PBR7 hergestellt wurden, werden eben heute zum großen Teil synthetisch hergestellt. Ja, und inzwischen gibt es auch mehrere transparente Eisenoxide mit extrem kleiner Teilchengröße und einer dunklen, relativ satten Farbe, die dann häufig als Holz- oder Lederbeize und gelegentlich auch als Künstlerpigment verwendet werden. Also die Bandbreite der zur Verfügung stehenden Pigmente ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Und durch diese Komplexität sind die Erdfarben insgesamt eine Kategorie, die jede und jeder von uns eigentlich nur durch Ausprobieren verschiedener Aquarellfarbenmarken erforschen kann. Und nur dann findest du in diesem Farbtonbereich der Erdfarben die Farben mit den Verarbeitungseigenschaften, die du bevorzugst. Und ich habe das vor einigen Jahren mal gemacht. Ich glaube, das lag daran, dass mir, wie war das denn? Ich glaube, mein Sienna gebrannt von Winsor & Newton war gerade leer. Meine Tube war gerade leer und ich dachte, ach, wenn ich schon mal dabei bin zu bestellen, kann ich ja mal gucken, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt. Ich lese ja schon lange Blogs von Aquarellkünstlern und die benutzen zum Teil dann Daniel Smith und Farben von anderen Herstellern. Und das war eins der ersten Male, wo ich immer hin und her gehüpft bin zwischen den verschiedenen Reitern auf meinem Computer und mich umfassend informiert habe, damit ich weiß, was ich bestellen soll. Letztlich habe ich dann Sienna gebrannt und Sienna Natur und ich glaube Umbra gebrannt von Sennelier bestellt, weil ich ja nicht wusste, dass das ein Fehler ist. Es war total, total spannend eigentlich. Dann habe ich auch noch zur gleichen Zeit bei White Nights mich umgeschaut. Das sind Farben, die aus St. Petersburg stammen. Der Hersteller heißt Nevskaya Palitra. Und die hatten auch einige ganz interessante Erdtöne. Und darunter war ein richtig schön warmes Sienna gebrannt. Also das hieß nicht Sienna gebrannt, es hieß Schachnasarskaja. Und da habe ich mir das auch noch mitbestellt. Es ist immer sehr leicht, von White Nights zusätzlich noch was in den Warenkorb zu packen, weil die so preiswert sind. Dann habe ich die alle gegeneinander ausprobiert. Ich hoffe, dass ich das Material dazu noch finde, dann zeige ich dir das auf Patreon. Habe ich die alle ausprobiert und habe dann festgestellt, so Shock Horror, dass das von Winsor & Newton, das Sienna gebrannt, wirklich ein super schöner, lebhafter, orangebrauner Farbton ist, der so eine gewisse, also eine Vielschichtigkeit aufweist. Der von Sennelier hingegen gleich daneben, also mit genau der gleichen Menge Wasser und Pinselbewegung, auch ein Feld ausgemalt, der war flach. Und das ist, also da war ich ganz überrascht. Und auch das Umbra gebrannt von Sennelier ist ganz flach, also ganz, ganz merkwürdig. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht häufig Farben unterschiedlicher Hersteller miteinander verglichen und ich war ganz verblüfft eigentlich. Ja. Also nach wie vor kann ich das von Winsor & Newton stark empfehlen. Das von Schminke finde ich jetzt auch ganz gut, aber mich wundert es, dass es zwei Pigmente sind. Und das von Winsor & Newton, das ist nicht PBR7, das ist PR101, aber ehrlich gesagt, mir ist es so ein bisschen egal, welches Pigment es ist. Wenn ich es häufig benutze oder fast ausschließlich benutze, kenne ich das Pigment, kenne ich die Farbe. Und dann weiß ich, wie sie sich mit anderen Farben verhält. Und das ist das, worauf es ankommt. Wenn mir der Farbton gefällt und die Maleigenschaften und ich weiß, wie es sich mit anderen mischt, dann weiß ich alles, was ich wissen muss. So kurz zur Geschichte. Also ich habe ganz zu Beginn des Podcasts mal über Naturfarben eine Folge gemacht. Und da habe ich erzählt von den Pigmenten, die für Höhlenmalereien benutzt wurden. Und insofern ist das ein bisschen eine Wiederholung, denn es ist so, dass farbige Erden meistens oder ich weiß es nicht genau, aber häufig sind es Tone. Also das heißt, die Körnchengröße ist ziemlich klein und sie sind so klebrig in der Hand, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, werden sie so weich. Du hast sicherlich schon mal als Kind einen Klumpen Ton im Sandkasten gefunden und festgestellt, dass der ganz anders ist als der Sand oder eben mit Ton gearbeitet. Und es ist sehr einfach, aus einem Ton eine Farbe herzustellen. Und zwar musst du dafür im Prinzip diesen Ton nur mit Wasserspucke oder Fett vermischen. Und dann mit Blasröhrchen oder auch mit den Fingern an die Höhlenwand bringen. Und der Grund, warum ich unbedingt jetzt mal von Sienna gebrannt sprechen wollte, ist, dass ich nämlich genau das bei meinen Schwiegereltern in Tennessee gemacht habe. Denn meine Schwiegereltern wohnen im Osten von Tennessee in den Appalachen-Ausläufern. Und die habe ich ja mitgenannt zu Beginn als eine der Regionen, in denen es nennenswerte Vorkommen von farbigen Erden gibt. Da steht ganz häufig oben an so ein sehr orangene bis rote Erde. Und manchmal überrascht es mich immer noch, wie kräftig orange die Erde da irgendwo ist. Also wenn da ein Haus gebaut wird oder die Böschung abgerutscht ist, dann ist das nicht so braun und düster und nichtssagend wie hier bei mir in Lüneburg, sondern dann steht da auf einmal orangener Sand an. Und ich möchte dann immer sehr gern hingehen und mir was einstecken. Das darf ich dann immer nicht, weil es ist ja alles so eine Car Society und die Gefahr besteht immer, ich würde überfahren werden. Aber bei meinen Schwiegereltern im Garten konnte ich schon mal ein bisschen buddeln und mit den farbigen Erden dann was machen. Und das war ganz einfach. Die farbigen Erden dort, ich habe drei verschiedene gefunden. Sie sahen alle draußen im Kontrast zum Grün extrem rot aus und stellten sich dann als hauptsächlich braun heraus später. Ich habe die einfach mit ein bisschen Wasser gemischt und dann damit im Skizzenbuch gemalt. Und es war super, super einfach. Es hat viel Spaß gemacht. Ich habe dann später den Tipp gekriegt von den lieben Menschen in der Facebook-Gruppe Natur im Skizzenbuch, dass man das auch mit Sojamilch machen kann, also statt Wasser, mit Sojamilch eindicken, verdünnen, denn das ist gleichzeitig ein Binder dafür. Denn ich hatte nun so ein bisschen das Problem, ungefähr eine Woche lang, dass ich da meine Fleckchen mit Erdfarbe in meinem Skizzenbuch hatte und es ist immer auf der gegenüberliegenden Seite abgerubbelt, die Erdfarbe. Also es war nicht fest und mit Sojamilch habe ich dann später, als ich das dann erfahren hatte, dass man damit Gutes versiegeln kann, habe ich dann drüber gestrichen und dann hörte das auf. Also habe ich für mich jetzt so die Notiz abgelegt, wenn ich mal wieder was mit farbigen Erden mache, dann werde ich mir Sojamilch besorgen und damit gleich zu Beginn arbeiten. Genau. Und das heißt jetzt aber nicht, dass man zu der Schlussfolgerung kommen sollte, dass in Aquarellfarben ja im Prinzip ein Pigment mit so etwas Ähnlichem wie Sojamilch, zum Beispiel Binder, Gummi arabicum, enthalten ist und vielleicht noch ein bisschen Wasser und das war's dann. Per Zufall bin ich auf eine Grafik gestoßen, die die ganzen Bestandteile von Aquarellfarben zeigt. Da war ich selbst so ein bisschen überrascht, denn es ist schon um einiges umfassender. Also zu den Bestandteilen von Aquarellfarbe. Das sind neben den Pigmenten manchmal Aufheller, nicht immer. Opernrosa zum Beispiel enthält Aufheller. Dann ist es der Binder, das ist meistens Gummi arabicum, aber bei Core, QOR, ist es ein anderer Binder, ein synthetischer. Dann gibt es Dispergiermittel, die sorgen dafür, dass die Farbe bessere Fließeigenschaften hat. Weichmacher, das ist meistens Glycerin. Dann gibt es Feuchthaltemittel wie Honig oder auch in manchen Farben Maissirup. Das wusste ich nicht, dass der auch benutzt wird. Dann gibt es das Streckmittel Dextrin an ganz geringen Mengen und tatsächlich aber auch ein nicht unbeachtlicher Bestandteil Wasser. Das ist alles in Aquarellfarben enthalten. Und wie viel Pigment nun in so einer Tube Aquarellfarbe oder in so einem Näpfchen enthalten ist, das variiert, je nach Qualität und Hersteller, aber es sind mehr Pigmente in Künstleraquarellfarben enthalten als in Akademiefarben. So. Ich habe das Gefühl, ich hüpfe heute so ein bisschen. Naja, dann ist es jetzt eben so. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich zur Verwendung von Sienna gebrannt. Ich habe ja am Anfang gesagt, es ist eine wichtige Farbe. Ich komme da jetzt gerade aus der Perspektive der Landschaftsmalerei. Und nichtsdestotrotz, wenn du gern Figuren malst, dann ist Sienna gebrannt für dich eigentlich fast noch wichtiger. Denn Sienna gebrannt, ich sage jetzt einfach mal Sienna gebrannt, als wäre es alles eins, aber irgendeins eben. Im Allgemeinen ist Sienna gebrannt ein sehr guter Farbton für Porträts und für Haut. Also für Haut bei, beim kaukasischen Menschentyp, also bei hellhäutigen Menschen. Im Rötungsbereich, in dem Schatten, der nicht schwarz ist, also im leuchtenden Schatten, kannst du super gut mit Sienna gebrannt anlegen. Und es wird gesagt, dass die Wärme des Farbtons ganz besonders gut Tiefe und Lebendigkeit in Gemälde bringen kann. Und eben nicht nur in Porträts, sondern auch in Landschaften und Stillleben. Aber es ist eben auch eine ganz grundlegende Farbe für die Landschaftsmalerei und zwar für die für verschiedene Bereiche. Es gibt nur einen Bereich, wo ich Sienna gebrannt ungemischt häufig verwende in der Landschaft. Und das ist für den Bereich in der Nähe vom Himmel in der Nähe vom Horizont. Also wenn du den Himmel anschaust, dann ist er ja oben. Ich denke jetzt an einen sonnigen Tag mit blauem Himmel und ein paar weißen Wolken. Das ist ja oben ziemlich intensiv blau. Also so eine Mischung aus, sagen wir mal, Cyan und Ultramarin oder Kobaltblau und Koelinblau. Dann im mittleren Bereich vom Himmel fällt das dunklere Blau definitiv weg. Also Kobaltblau oder Ultramarinblau ist dann da nicht mehr vorhanden. Das ist dann vielleicht Cyan oder Koelinblau. Und auch das hält sich zum Horizont hin immer mehr auf. Und um dann das letzte Stückchen etwas aufzuwärmen, dafür nehme ich super gern Sienna gebrannt. Nur wenig, aber nichtsdestotrotz, es ist dann halt so ein leichter Beige-Ton, der sowas einfach ganz bezaubernd Natürliches hat. Ansonsten ist Sienna gebrannt unglaublich wichtig für Schattenfarben. Und damit meine ich jetzt so die grauen Schatten, die ich dann mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau mische. Und die sind nicht zu unterschätzen in der Landschaft. Also es gibt so viele Schatten, die nicht irgendwie dunkelgrün oder ja, dunkelrot sind sie sowieso häufig nicht. Also die nicht dunkelgrün sind, sondern tatsächlich in den grauen Bereich gehen. Und da mische ich mein Grau schon seit Jahr und Tag mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und wenn es ein ganz kühles Grau sein soll, dann mit Umbra gebrannt oder Sepia und Ultramarinblau. Manchmal auch mit Delftblau, aber nicht so häufig. Sienna gebrannt kannst du außerdem benutzen, um ganz überzeugende Grüntöne zu ermischen. Wenn du zum Beispiel in der unglücklichen Lage bist, dass du Smaragdgrün in deinem Kasten hast. Ich weiß, ich habe neulich über Smaragdgrün gesprochen, aber ich habe da ja auch gesagt, das muss man mischen. Kannst du ganz gut mit Sienna gebrannt machen. Ja, also auch dafür ist es eine ganz tolle Farbe. Und ansonsten ist Sienna gebrannt in ganz vielen Mischfarben, die in der Landschaftsmalerei bei mir auftauchen, enthalten. Deswegen ist mein Näpfchen auch ständig leer. Ich muss immer wieder auffüllen. Ja, und ich möchte das jetzt deswegen hier auch so erwähnen und habe das jetzt hier so ausgewalzt, weil ich nämlich mittlerweile meine eigene Kursplattform eröffnet habe. Ja, ich bin seit dem 1.6. in Vollzeit selbstständig als Künstlerin Und ich habe, seit ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, ja, in ganz schwerer Kleinarbeit. Also es war unglaublich arbeitsaufwendiges Sitzen und Klicken. Habe ich diese Kursplattform gebaut. Eine ganz steile Lernkurve war das für mich, aber es hat alles gut geklappt. Und die Kursplattform heißt Aquarellmomente, die Kursplattform von Antje Gilland. Ja, und da gibt es jetzt auch schon den ersten Kurs. Und das ist ein Landschaftsaquarellkurs. Er heißt das kleine Landschaftsaquarell und er startet am 24.06. Und das musste ich dir jetzt unbedingt noch sagen, denn zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, hast du ja noch die Möglichkeit, in diesem Kurs mitzumachen. Also, das kleine Landschaftsaquarell heißt es deswegen, weil es nicht um großformatige Aquarelle geht, sondern wirklich eher um die, die ins Skizzenbuch passen oder am Maltisch auf einem Blatt Papier klein angelegt sind. Klein zu arbeiten hat einen ganz großen Vorteil. Du lernst auf kleinem Format genauso viel wie auf großem Format über die Techniken, über Bildaufbau, Komposition und all die Dinge, die wichtig sind. Aber du bist wirklich schneller fertig. Und wenn du mit einem Bild schneller fertig bist, dann kannst du zum selben Motiv auch ein zweites Bild noch versuchen und kannst einfach das Motiv ein bisschen anders anlegen. Also was ich daran total charmant finde, ist, ich habe mehrere Serien mittlerweile gemalt von einem und demselben Motiv, immer in einem anderen Format. Und das macht vielleicht einen riesen Unterschied. Also allein schon die Frage, wo sitzt der Horizont? Ist der ganz weit unten, also ein wenig Land und ganz viel Himmel? Oder ist der ganz weit oben? Oder sieht man vielleicht kaum Himmel, aber dafür, wenn es jetzt eine Heidelandschaft ist, zum Beispiel ganz viel Heidekraut mit noch einem Stein, der einen schönen Schatten wirft. Und es ist einfach ganz interessant, wenn man ein Motiv mehrmals auf kleinem Format bearbeitet, dann die unterschiedlichen Ausdrücke oder Eindrücke, also wie sich das Motiv anders anfühlt, dann wirklich zu erleben. Und deswegen finde ich das so bezaubernd, klein zu arbeiten, und das stelle ich in diesem Kurs vor. So, und er fängt am 24.06. an, weil da das erste richtig kompakte Technikvideo erscheint. Da geht es um die 4 plus 1 grundlegenden Techniken des Landschaftsaquarells. Und am 27.06. ist dann das erste Zoom-Treffen. Denn obwohl das ein Videokurs ist, wo die Lektionen in Videos enthalten sind, gibt es bei diesem ersten Durchgang richtig tiefgehend die Möglichkeit zum Feedback bei einem Treffen pro Woche. Also zu jeder Lektion gibt es ein Zoom-Treffen, wenn man das möchte. Und alles, was beim Üben zu der Lektion aufgefallen ist oder schwierig war oder wo dann die Teilnehmer das Gefühl haben, wieso hat sie das nicht erwähnt? Das fällt mir doch auf, dass das eindeutig dazugehört, wenn wir alles drüber sprechen und ich kann Sachen nochmal extra zeigen und weiterführende Dinge dann auch an dem Tag im Zoom-Treffen noch erläutern. Und dann gibt es ein paar Tage später das nächste Video und dann das nächste Treffen. So habe ich mir das gedacht. Und wenn dieser Durchgang mit den Zoom-Treffen dann beendet ist, kann man den Kurs auch einfach so downloaden, ohne Treffen. Dann ist er ein klein wenig preiswerter. Also ich gieße in diesen Kurs alles hinein, was ich an Wissen über Landschaftsaquarellmalerei in eigentlich schon 20 Jahren Malen erworben habe. Ja, Und ich freue mich ganz doll, dass sich die Teilnehmerliste füllt und es würde mich freuen, wenn du da mitmachen möchtest. Und als Podcasthörerin, Podcasthörer, hast du da einen ganz tollen Vorteil, weil ich dir jetzt nämlich einen Rabattcode sage. Den sage ich aber nur, den schreibe ich nirgendwo hin. Und der heißt Landschaft 10, Landschaft groß geschrieben und dann einfach 10 hinten dran, das ist ein 10%iger Rabattcode. kannst du benutzen, solltest du dich einschreiben wollen. Ja, und das würde mich sehr freuen. Am 24.06. geht es los und am 27.06. schließe ich die Türen zu diesem Kurs, denn ich möchte nicht, dass neue Leute dazukommen, wenn wir schon unsere Zoom-Meetings dann haben. Bis dahin kann man sich das noch überlegen. Wäre total toll, wenn du dabei wärst. Und dann, genau. In der nächsten Folge spreche ich nicht über eine Farbe, deswegen ziehe ich jetzt keine, obwohl die Dose neben mir steht, sondern da möchte ich dir erzählen, wie ich eigentlich zur Landschaftsmalerei gekommen bin und welchen Stellenwert das bei mir so hat, warum mir das so wichtig ist. Kleiner Teaser, es geht ganz viel um das Gefühl in der Landschaft, das Gefühl beim Malen von Landschaften. Ja, es würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist und wenn du Fragen zu Sienna gebrannt hast dann, oder Kommentare, dann schick mir die gern an die E-Mail-Adresse post@antigillen.com. Ich werde mich bemühen, wieder einen Instagram-Post zu dieser Folge zu schalten und dann kannst du dir auch dorthin stellen. Was mich interessieren würde, wäre zum Beispiel, welches Sienna-Gebrannt du benutzt und ob du es überhaupt benutzt. Ja, das würde ich gerne mal hören. Also danke und schön, dass du wieder dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Thank you.